Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland.
So, hey an die Rockantenne-Hörer da draußen. Ich sitze hier gerade mit Hannes Braun von Kiss in Dynamite. Schön, dass du da bist. Am Freitag veröffentlicht ihr euer neues Album. Back with a Bang heißt das Ding. Jetzt ist meine Frage, das Album steht in den Startlöchern. Ihr hattet schon die ersten Konzerte. Wie läuft's denn gerade so bei euch?
Ja, moinsen erstmal. Freut mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen können. Es läuft wirklich super, muss man ehrlich sagen. Ich war sehr, sehr nervös, wie immer, wenn man zum allerersten Mal die neuen Songs spielt. Vergangenes Wochenende war es dann soweit, im Ulmer Zelt ausverkauft und in Fulda am nächsten Tag haben wir gespielt und die neuen Singles, alle drei, zum ersten Mal gezockt. Und das ist auch für uns immer so ein, okay, die sitzen natürlich logischerweise immer noch nicht so gut wie die Sachen, die man schon jahrelang spielt. Hoffentlich geht alles gut, hoffentlich spielen wir uns nicht oder vergessen den Text oder was weiß ich. Und es hat alles wunderbar geklappt und die Leute haben sie abgefeiert. Und dann ist man auch extrem erleichtert und weiß, okay, live funktionieren die Dinger auch. Und da freut man sich dann umso mehr auf die Tour und den Release jetzt des Albums.
Sehr gut. Euer letztes Album ist ja eigentlich erst vor 2 Jahren entschieden und ihr habt euch jetzt trotzdem für den Albumtitel Back with a Bang entschieden. Warum denn?
Das ist eine längere Geschichte. Kurz erklärt, während dem Vorgänger Not the End of the Road, beziehungsweise als wir die Platte schon fertig hatten, waren wir immer noch inmitten der Pandemie. Und dann wurde die Platte immer wieder verschoben und verschoben und verschoben, bis sie endlich rauskam. Und als sie dann rauskam, war das für uns nicht, jetzt sind wir zurück, sondern das war so ein Gefühl von, okay, geil, endlich haben wir das Ding draußen, was schon lang überfällig war. Und dann hat es nochmal 1,5 Jahre gedauert, bis wir auf Tour gehen konnten. Und da war es dann krass. Die Fans sind noch mehr zu unseren Konzerten gekommen. Wir haben so eine unfassbare Energie gespürt. Und von dieser Tour nach Hause zu kommen, da hatten wir zum ersten Mal wirklich das Gefühl, geil, Mann, wir sind zurück, die Lethargie der Pandemie ist Geschichte, wir können wieder Vollgas geben, wir sind nicht nur zurück, sondern mit einem Knall. Und so kam der Titel Back with a Bang eigentlich ganz natürlich.
Okay, ja, sehr cool. Genau, dann habe ich jetzt mal eine ganz andere Frage. Ihr habt ja auch quasi es ins Reality-TV geschafft, kann man fast sagen. Ihr hattet ja die Rockstar Villa als kleine Serie eben auf YouTube. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt zu dem Dreh?
Das ist ganz einfach. Also die Fans, die kennen uns natürlich von der Bühne, von Interviews, wie man halt so einen Musiker quasi kennenlernen kann, auf gut Deutsch. Und wir wollten uns aber auch einfach mal von einer anderen Seite zeigen, von einer, die nicht mit Musik behaftet ist, weil das machen wir ja ohnehin. Wir bringen ja neue Musik raus am laufenden Band, wir spielen viele Konzerte und das ist natürlich für uns auch der heilige Gral, aber wir fanden das einfach eine lustige Geschichte, mal völligen Blödsinn zu machen. Und das ist ja ganz offensichtlich Klamauk und wer damit was anfangen kann, der hat bestimmt eine gute Zeit, wenn er sich das mal reinzieht.
Stimmt, ist auf jeden Fall ganz witzig, ich habe auch mal reingeguckt. Okay, du hast jetzt quasi schon eigentlich ja über die Hälfte deines Lebens in der Band verbracht. Was ist denn so euer Geheimnis, dass es klappt? Ich meine, du bist ja auch mit deinem Bruder unterwegs. Ich könnte niemals mit meinem Bruder eine Band gründen. Bei euch scheint es ja ganz gut zu klappen. Warum klappt es denn so gut?
Das ist eine der spannendsten Fragen, die ich mich auch mein Leben lang schon, die ich mir stelle. Die Tatsache ist, bevor es diese Band gab, haben mein Bruder und ich uns überhaupt nicht vertragen. Wir haben uns als Teenager, Kinder nur gerangelt, geboxt, gestritten, also aufs Übelste. Und erst ab dem Moment, wo mein Bruder und ich unsere allererste Band gegründet hatten, die dann zu Kiss in Dynamite irgendwann wurde, haben wir quasi eine sinnvolle Zeit miteinander gehabt. Haben wir uns wirklich vertragen, versöhnt, kann man sagen, auf Dauer. Und seither funktioniert zwischen uns. Also wir sind quasi das exakte Gegenbeispiel für so viele Bands, in denen es ja Brüder oder Geschwister gibt, die sich dann am Ende des Tages genau wegen dieser Tatsache auflösen. Also ich habe das Gefühl, dass Ande und ich als Brüder zusammen so perfekt harmonieren innerhalb dieser Band, dass das eher ein Kleber für alles ist.
Das ist sehr schön, aber auch irgendwie ungewöhnlich, dass es dann jetzt so klappt. Genau. Jetzt sind wir ja gerade schon so bei eurer Gründung ein bisschen. Ihr habt euch ja 2007 gegründet und da warst du ja gerade mal 15. Und ja, ich habe mich gefragt, wie ihr eigentlich damals zu diesem 80er-Jahres-Stil kamt, weil man sich ja eigentlich doch von den Eltern immer ein bisschen abspalten will. Ich weiß nicht, ob eure Eltern vielleicht Schlager gehört haben oder eben genau 80er-Rock. Wie so habt ihr euch so jung quasi für die 80er entschieden als euer Genre so ein bisschen?
Ich schätze mal, wir waren einfach krass damit umgeben. Mein Vater war früher in der Motorradszene unterwegs, hat selber Bands wie AC/DC, Scorpions und Accept am meisten gefeiert. Und wenn wir irgendwo hingefahren sind, als Family lief eigentlich immer AC/DC, Accept, Bon Jovi, solche Mucke eben. Und ich schätze, wir wurden so sozialisiert, aber es hat uns auch einfach super gut gefallen. Und witzigerweise dann das Gegenangebot hat uns gar nicht getaugt. Also so unsere Mitschüler haben ja Hip-Hop gehört, Pop, Bubblegum-Pop und sowas. Fanden wir immer kacke. Nicht desto weniger haben wir dann ja auch einen Song geschrieben, der I Hate Hip-Hop hieß. beim allerersten Album würden wir es heute auch nicht mehr machen. Aber gut, sei es wie es ist. Auf jeden Fall war das einfach die Mucke, die uns am meisten gefallen hat. Und dann kam mein Vater eines Tages nach Hause. Da war ich vielleicht 9. Nee, noch jünger, 6 und mein Bruder 7. Und fragte uns beide, hey Jungs, was wollt ihr werden, wenn ihr groß seid? Fußballprofi oder Rockstar? Andi und ich haben uns angeguckt und wie aus der Pistole geschossen gesagt, Rockstar. Und dann ging es eigentlich so los, dass wir von meinem Dad Unterrichtsstunden geschenkt bekommen haben. Also wirklich so, ich habe angefangen mit Klavier, mein Bruder mit Gitarre. Und aus diesem Hobby wurde immer mehr eine Passion und dann entstand einfach der Wunsch, okay, wir wollen nicht nur für uns üben, sondern auch eine Band gründen und das wirklich auch live performen.
Sehr cool. Was waren denn so deine Lieblingsbands oder eure Lieblingsbands?
Das ist eine lange Liste, aber wenn ich mich entscheiden muss, steht ganz am ganz oben stehen solche Bands wie Bon Jovi, The Scorpions, Skid Row, Guns N' Roses. Ja, also, aber die Liste ist lang.
Sehr gut. Genau, kommen wir mal ein bisschen zum Album. Also, ihr habt das ja eben, also es kommt ja am Freitag raus. Wie ist denn das so entstanden? Gab es da irgendwelche lustigen Geschichten oder irgendwie ungewöhnliche Gäste, die da irgendwie da waren, während ihr das Album produziert, geschrieben, wie auch immer habt?
Das Schöne war, das war die allererste Platte, die richtig cozy war in der Produktionsphase. Und zwar deswegen, weil wir, also ich bin ja professioneller Produzent, ich habe mein eigenes Tonstudio. Und hatte das natürlich auch schon während der letzten Platte, Not the End of the Road, aber da war ja die Pandemie und da wurde es in Deutschland ja verboten, dass man sich treffen kann. Also zumindest für große Teile der Zeit. Und das war damals eine Herausforderung, weil wir alles über die Distanz machen mussten, obwohl die Jungs nicht weit weg von hier wohnen. Dieses Mal war das zum allerersten Mal so, dass man ganz spontan sagen kann, ey, hey, ich brauche noch ein paar Gitarren-Takes, kommst du mal vorbei, Jim, spielst du noch mal ein paar Gitarren hier ein. Und das ist deswegen so entspannt gewesen, weil normalerweise läuft es ja so als Band, dass du dir Studiozeit buchst in einem Studio mit einem Produzenten extern und dann kriegst du so 3 oder 4 Wochen Zeit, das kostet dann Summe X und in der Zeit musst du dann halt fertig werden. Und dann bist du gestresst und mit hochrotem Kopf muss man dann sein Album machen. Und das war halt hier gar nicht der Fall. Wir konnten uns so lange Zeit lassen, wie wir wollten, weil ich es ja auch selber in der Hand habe als Produzent. Und das war ein wahrer Segen. So kann man wirklich so lange dran arbeiten, bis man wirklich happy damit ist und es dann erst auf die Welt loslassen. Und das war einfach ein schönes Gefühl. Und du fragst nach spannenden Gästen, die hier waren. Also niemanden, den ihr kennen könntet, aber ich habe mal einfach meine engsten Freunde eingeladen, als wir eine Ballade aufgenommen haben, Not a Wise Man, die auf dem Album ist. Da gibt's hinten so einen großen Sing-along-Chor noch drauf oder gar nicht so groß, aber halt so ein Chor ist da drauf mit Claps und allem drum und dran. Und da saßen wir hier in meinem Studio und haben einfach zusammen vor dem Mikro gestanden. Und also wie man das kennt aus irgendwelchen kitschigen Musikvideos, nur dass wir es wirklich gemacht haben.
Sehr cool. Aber ist man da nicht auch ein bisschen perfektionistisch, wenn ihr quasi so viel Zeit ja eigentlich habt oder unendlich Zeit, alles nochmal aufzunehmen oder nee, das passt jetzt doch nicht so?
Naja, wenn du willst, dass es geil wird, musst du dir manche Fragen stellen, auch wenn sie unangenehm sind. Und gerade zum Beispiel der besagte Song Not a Wise Man, ich habe den 3-mal aufgenommen, bis ich das Gefühl hatte mit der Band, jetzt sitzt er, so will der Song das auch, weil wir ordnen uns da auch unter. Also es ist nicht, dass wir uns dem Song aufdrängen, sondern der Song ist der Chef und der Song will dir sagen, wie er gemacht werden möchte. Und das muss man halt erstmal rausfinden. Und manchmal ist es leider dann nicht das der erste Produktionsversuch oder die erste Version, die man macht. Es gibt aber auch ganz viel extremere Leute, irgendwelche. Ich habe mal gehört, dass von Someone Like You von Adele 80 Versionen aufgenommen wurden, bis es dann endlich die Fassung war, die zum Welthit geführt hat. Also ich glaube, da sind wir noch gar nicht mal die krassesten. Aber wir nehmen das schon sehr ernst.
Ja, ist auch wichtig. Stimmt schon, damit es gut wird. Für euer letztes Album war es ja auch viel die Pandemie. Was war denn jetzt so die Inspiration für Back with a Bang?
Das ist ganz schnell und einfach erklärt. Es war dieses Hochgefühl, das wir endlich wieder hatten. Also die Tiefschläge, die liegen in der Vergangenheit. Das war nicht nur die Pandemie, das war auch der Austritt von unserem ehemaligen Drummer Andy. Das hat alles ordentlich gesessen bei uns in der Magengrube und endlich hatten wir dann die Zeit überwunden. Wir waren wieder draußen, wir waren wieder auf den Bühnen, haben eine unglaubliche Energie entgegengeblasen bekommen von den Fans, die wir einfach so nicht erwartet haben. Und von dieser Energie beflügelt konnten wir gar nicht anders als energiegeladene Rocksongs schreiben, die halt richtig nach vorne gehen und auch quasi von diesem Live-Moment inspiriert sind. Ich werde nämlich zurzeit häufiger gefragt, hey, ihr hattet sonst immer 2 bis 3 Balladen auf dem Album, warum ist es dieses Mal nur eine geworden? Wir haben gar nicht so konkret drüber nachgedacht, jetzt nur eine Ballade zu machen, sondern das kommt so natürlich, wenn du eine Platte machen willst, die Back with a Bang heißt, der Titel stand relativ früh fest, dann muss die auch knallen, dann muss sie ballern und dann ist es nicht so, ja, lalala, so ein bisschen huschi-puschi, das muss schon sitzen und wir wollten einfach richtig geile Rocksongs machen, die extremst nach vorne gehen und gitarrenlastig sind.
Also ich durfte ja schon reinhören, mir gefällt es sehr gut.
Danke.
Wie ist es denn so, also wenn du kurz beschreiben müsstest, auf was dürfen sich denn die Fans am Freitag freuen?
Unsere Fans dürfen sich freuen auf Stadionrock allererster Güte, ohne Kompromisse, pur in ihrer Reinstform und mit allen bekannten Kiss and Dynamite Trademarks. Große Hooks, Eingängigkeit und ich finde echt schöne Melodien.
Danke. Genau, ich habe gelesen, dass ihr morgen auch eine kleine Release-Party habt mit Filmen. Dann am Freitag spielt ihr auf dem Rock Hearts Festival. Also ihr habt ja schon quasi eine Party vorher. Feiert ihr trotzdem nochmal als Band euren Release irgendwie im Kleineren? Oder habt ihr auch ein Ritual, was ihr vielleicht jedes Mal, wenn ihr irgendwas rausbringt, macht?
Die allermeiste Zeit in der Release-Woche werden wir auf der Autobahn verbringen, weil wir wirklich durch die ganze Bundesrepublik fahren, auch für Autogrammstunden bis in den hohen Norden. Sprich, wir werden sehr, sehr viel zusammenhängen, werden natürlich das ein oder andere Bierchen zusammen trinken, anstoßen auf unseren Release, werden den Gebühren feiern. Aber es ist natürlich auch ein heftiger Zeitplan am Ende des Tages. Wir sind voll getaktet ab Donnerstag mit dem Kinofilm in Stuttgart. Bis zum darauf folgenden Freitag, bis die Release-Woche vorbei ist. Also wir haben schon Respekt davor. Das wird schon ganz ordentlich.
Sehr gut. Genau. Kommen wir mal so ein bisschen mehr zu den Songs. In eurem Musikvideo zu My Monster seid ihr eigentlich mal ganz untypisch unterwegs. Eher im 1927 habt ihr ja gesagt, dass das spielt ist. Wie kamt ihr denn auf das Thema, wenn ihr ja eigentlich eher so 80er seid?
Das ist eine gute Frage. Wir sind eine Band, die erstmal sehr offen ist für neue Ideen. Und diese Idee kam tatsächlich von unserem Videoproduzenten Mirko Witzki, der uns ohne große Vorwarnung ein sogenanntes Treatment geschickt hat. Also da steht so quasi ein Drehbuch, kann man sagen, drin. Und ich war schon auch erst verwundert, als ich gelesen habe, Setting in den 20er Jahren, typische Kostüme und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, hey, wie geil ist denn das? Was würde man erwarten, wenn du eine Single angepriesen bekommst, die My Monster heißt? Dann sicherlich irgendein ein Monster rennt durch den Wald und jagt dich so. Und da hätten wir, glaube ich, alle laut losgegähnt irgendwie. Und dieses total Untypische, das hat uns dran gereizt, einfach mal auch in eine andere Rolle zu schlüpfen. Wir hatten ja alle Charaktere in diesem Musikvideo, bis auf Ande, der hat auch im Film den Polizisten gespielt, wie im echten Leben. Aber ansonsten hatten wir halt alle so eine Rolle und die hat ultra Spaß gemacht. Ich habe an dem Tag auch gelernt, dass es mir Spaß macht zu schauspielern tatsächlich. Ich will nicht behaupten, dass ich darin besonders gut bin, aber das muss es ja auch nicht. Es macht auf jeden Fall Bock.
Sehr gut. Los. Also willst du es weiterverfolgen noch mit dem Schauspielern?
Nee, erstmal nicht. Also die Musik fordert mich komplett 100% und ich habe mal als kleiner Bub gelernt, Schuster, bleib bei deinen Leisten und fang nicht zu viele Sachen gleichzeitig an. Und sollte irgendwann mal der Traum ganz, ganz groß werden, dann kann ich es mir ja immer noch überlegen. Aber erstmal, Musik ist meine Leidenschaft Nummer eins.
Sehr gut. Wer ist denn dann quasi das Monster? Weil ich finde, man könnte das auch so ein bisschen als Metapher für was sehen. Gibt es da irgendwie Hintergrund?
Das ist eine Metapher, eine ziemlich düstere. Ich hatte vor ein paar Jahren mit einer Depression zu kämpfen, wie so viele da draußen. Und viele reden nicht darüber. Und deswegen breche ich einmal das Schweigen, weil man darüber sprechen sollte. Es ist ja immer noch ein Tabu, ohne dass es ein Tabu sein sollte. Und in der Zeit habe ich das mit so einem Monster verglichen, das bei mir die Oberhand gewonnen hat. Und da wurde mir auch klar, dass jeder von uns, egal woher du kommst auf dieser Welt, jeder hat ein Monster tief in sich drin. Wenn du Glück hast, so weit unten, dass es keine große Rolle spielt. Und die Pech haben und gerade durch eine schwere Zeit gehen, die haben das Pech, dass das Monster gerade die Oberhand hat. Und ich kam zu dem Entschluss, du kannst es nicht töten und für immer gewinnen, aber du kannst dich immer wieder hinterfragen, wie geht's mir gerade, was muss ich tun, an welchen Stellschrauben muss ich mental drehen, damit ich für mich wieder einen positiveren Dreh im wahrsten Sinne des Wortes bekomme. Und hatte mir da auch tatsächlich professionelle Hilfe geholt, habe das geschafft, für mich wieder in eine Normalität zurückzukehren, wo es einfach Bock macht, das Leben. Und ich kann nur jedem da draußen raten, wenn ihr zu kämpfen habt, geht da dran, weil ihr habt es selber in der Hand. Wir sind wirklich unseres Glückes Schmieds. Das ist nicht nur eine Redewendung. Und dieses Monster ist quasi der Inhalt von My Monster.
Ja, danke. Es ist eigentlich auch ein bisschen traurig, aber auch ganz schön, die Botschaft.
Eigentlich ist es eine schöne Botschaft, weil man kann es in Schach halten und man kann dadurch sehr glücklich sein. Man muss sich, wie gesagt, nur immer wieder hinterfragen und ganz, ganz fein aufpassen, wo befinde ich mich eigentlich gerade.
Danke. Wenn man bei uns so ein bisschen reinhört ins Programm, dann ist auch ganz oft Raise Your Glass natürlich dabei. Was war denn die Inspiration dafür? Weil es ja schon so eine kleine Hommage an euch selber ist im Endeffekt.
Gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Das ist vor allem eine Hommage an unsere Fans und an die Gemeinschaft zwischen Fans und Band. Also wir besingen ja Raise Your Glass to the Memories that we share. Mit we sind wir und die Fans gemeint. Also wir haben zusammen in 17 Jahren so unfassbar schöne Erinnerungen geschaffen, die einfach für die Ewigkeit sind. Da waren viele Höhen dabei, auch wirklich bittere Tiefen, aber wir haben das zusammen immer als Gemeinschaft bewältigt, sind zusammengeblieben in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo ganz schnell mal das Handtuch geworfen wird. Und darüber nachzudenken und mal wirklich so, ich werde dann nostalgisch regelrecht, wenn ich an unsere Anfänge denke, wie wir zu kämpfen hatten. Da darf man auch mal das Glas erheben und sagen, hey, wir sind stolz darauf, dass wir noch da sind und dass ihr vor allen Dingen immer noch an unserer Seite seid. Weil wir hatten wirklich wir hatten wirklich viel Hate entgegenbekommen von Anfang an. Also tatsächlich so in unserem Teenageralter gab es Mitschüler, die zu uns kamen und völlig unverblümt gesagt haben, könnt ihr nicht auch irgendeine Musik spielen, die man überhaupt mal hören will? So. Und das saß schon. Und dich gegen so einen Gegenwind immer wieder entgegenzustellen und trotzdem an dich zu glauben und an deinen Geschmack und deine Nase, dann, ich glaube, da gehört dann schon auch Biss dazu. Und den hatten wir definitiv in 17 Jahren.
Ja, das stimmt. Also ist ja cool, dass ihr euch da nicht unterkriegen habt lassen, aber das ist schon gemein, was da manchmal so kommt.
Ja, und das war noch eins der netteren Sachen, ich sag's dir.
Oh Mann, okay. Dann habe ich noch eine Frage zu eurem Song The Devil is a Woman. Warum denn? Warum ist denn die Frau der Teufel?
Also erstmal muss man sagen, das ist natürlich eine ironische Spaßnummer. Wir meinen das jetzt nicht bierernst. Wir haben halt mal so rumgealbert und ich weiß ja noch nicht mal, ob ich an sowas wie den Teufel glaube. Eher nämlich nicht. Aber wenn es ihn geben sollte, warum denn eigentlich immer in so einem typischen Mannsbild? Genau dasselbe mit Jesus und Gott und wem auch immer. Warum nicht einfach mal den Gedanken zulassen, es ist eine sexy Frau? Macht doch erstmal viel mehr Spaß. Und dann ist es natürlich auch nicht, es kommt nicht ganz von ungefähr, ne? Also wir, wie gesagt, großes Augenzwinkern an dieser Stelle, aber wir haben in unserer Karriere schon auch so manches Mädel kommen und gehen sehen, die, sagen wir es mal so, nicht die besten Absichten hatte. Und dann ist man natürlich schnell mal dazu verleitet, im Spaß zu sagen, der Teufel ist eine Frau.
Das stimmt. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ich hätte zwar noch viel mehr, aber wir haben ja auch nicht so viel Zeit.
Ich kann dir auch mehr beantworten, ist alles gut.
Genau, was ist ein oder welcher Song bedeutet dir persönlich denn besonders viel?
Das ist schon My Monster, weil das, wie gesagt, meine persönlichste Krise quasi besingt und bewältigt. Aber es ist auch schwierig, da jetzt einen Song besonders hervorzuheben, weil auch wenn das kitschig klingt, ich empfinde mich schon fast als, also Hauptsongwriter der Band, empfinde ich mich schon fast sowas wie als Vater von meinen Kindern. Und welcher Vater würde sagen, das ist mein Lieblingskind, die anderen stelle ich jetzt mal an die Seite, machst du ja irgendwie auch nicht, oder? Also ich finde tatsächlich alle 12 Titel geil. Das ist ein super Album geworden, das sich auch wirklich, wo sich das Durchhören lohnt und nicht nur die Singles quasi anzuspielen lohnt.
Ja, das stimmt. Und es ist ein ganz guter Vergleich, den du da gezogen hast.
Auch wenn er kitschig ist, aber es trifft es schon, ja.
Genau, dann habe ich noch eine, wenn du sagst, ja, du kannst noch. Ihr werdet ja als Band quasi nächstes Jahr volljährig, 18. Wie ist denn das da? Habt ihr irgendwie Rituale über die Zeit entwickelt, die ihr quasi, bevor ihr auf die Bühne geht, irgendwie macht? Oder vielleicht auch einzeln oder eben als Band zusammen?
Ja, wir haben gleich mehrere. Also wir sind immer exakt eine Stunde vor Showtime ist bei uns die Golden Hour. Da wollen wir keine Gäste mehr bei uns im Dressing Room haben. Da sind wir nur zu fünft, ganz alleine, konzentriert. Beziehungsweise machen wir schon auch noch Scherze und sowas. Aber da sind wir fünf zusammen. Wir Brüder, wie wir das auch so sagen. Und lassen da keinen Fremdeinfluss mehr zu. Und dann kurz vor Showtime treffen wir uns aber mit der kompletten Crew. Heben nochmal die Fäuste in die Mitte zusammen, stoßen an mit einem kleinen Schnäpsle auf eine hoffentlich geile Show und dann geht das raus. Und mit den Worten Bring Back Stadium Rock geht's dann ab auf die Bühne. So, und das ist für uns schon seit etlichen Jahren ein Ritual, das auch nicht mehr wegzudenken ist.
Sehr schön.
Darf ich vielleicht noch eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist?
Klar.
Und zwar, ich möchte einmal an alle Hörer da draußen von der Rockantenne direkt an die Hörer sprechen. Es ist für uns als Kiss in Dynamite einfach, seit es uns gibt, seit wir den Gedanken hatten, wir wollen Rockmusik machen, wir wollen auf die Bühnen dieser Welt, der große, große Lebenstraum tatsächlich und nicht weniger als ein einziges Mal an der Spitze der deutschen Albumcharts zu stehen. Und wir bitten alle Hörer da draußen, wenn ihr unsere Mucke gut findet und uns unterstützen wollt, dann kauft euch noch in dieser Woche die Platte Back with a Bang. Wir haben Vinyls, wir haben CDs, wir haben Boxen, wir haben für jeden was dabei. Streaming hilft uns leider nur sehr wenig. Also wenn ihr helfen wollt, dann holt euch die Platte, die zum Anfassen. Es lohnt sich, Freunde. Vielen Dank.
Okay, Hannes, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen geilen Release, eine geile Tour und ja, danke.
Dankeschön.
Das waren die Lokalhelden für heute. Alle weiteren Interviews und das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.